Ja, servus, moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Howie und es ist nach längerer Abstinenz mal wieder Zeit für das Bärs Tagebuch. Mein kleiner Solo-Podcast hier bei Patreon für euch. Und für mich letzten Endes auch, denn mir macht es immer eine Menge Spaß, mal so ein bisschen eine Zeit lang über ein Thema dahin zu philosophieren. Und so ein bisschen von Gedanke zu springen. Heute habe ich mir überlegt, sprechen wir, oder ich, über ein Thema, welches eine große Relevanz beim Thema Motorrad hat, aber in den Augen vieler gar nicht existieren sollte. Es geht um Motorradfahren im Zusammenhang mit Regen. Ja, Regen ist ja eigentlich etwas, was irgendwie ganz natürlich ist und dazugehört, insbesondere hier in Norddeutschland. Wenn man noch mehr in den Norden fährt, noch viel, viel mehr. Ich möchte dieses Thema ganz gerne in mehrere Abschnitte teilen. Und zwar erstens in den Bereich Herausforderungen für die Maschine und die Fahrtechnik. Und zweitens in Herausforderungen für die mentale Stärke. Also, was macht Regen mit uns auf dem Motorrad? Und vor allem, was macht Regen mit uns auf dem Motorrad auf Tour? Das ist ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Los geht's eigentlich damit, dass ich ein bisschen darüber sprechen wollte, was überhaupt bedeutet Regen für mich und mein Motorrad und alles, was da an Ausrüstung und so und Technik dazugehört. Es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. So wie in vielen Bereichen des Motorradfahrens ist es ja so, dass es da ganz verschiedene Philosophien und Auffassungen darüber gibt, was denn jetzt die optimale Ausstattung ist. Also zum Beispiel fängt das ja schon bei der Kleidung an. Wie ist das eigentlich, möchte ich, wenn ich unterwegs bin, überhaupt damit rechnen, dass es regnet? Da geht's ja schon los. Also wer übrigens das erste Mal hier mithört, mache mir kein Skript vor diesen Tagebüchern, sondern deswegen springe ich manchmal ein bisschen. Ich versuche das aber möglichst zu strukturieren. Nehmen wir mal an, ich mache eine Tagestour. So, draußen ist schönes Wetter und der Wetterbericht, wenn ich mir reinziehe oder der Blick in den Himmel sagt, ja, das bleibt heute auch so. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass heute es nochmal nass wird. Dann muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, ziehe ich manchmal hier meine Jeans an, also meine Motorradjeans und eine Lederjacke und dann geht's ab. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen drüber. Sollte es mal einen Schauer geben oder so, ja, dann mache ich es wie viele. Fahr zu einer Tankstelle, stelle mich da unter oder unter eine Brücke oder Bushaltestelle und dann warte ich, bis es vorbei ist und dann fahre ich dann halt nach Hause. Das kann ich auf Natur natürlich nicht machen, denn da regnet es manchmal richtig viel und manchmal auch einen ganzen Tag oder sogar zwei Tage. Das heißt, da muss ich mir schon überlegen, wie bereite ich mich darauf vor? Und was jetzt mich als Fahrer, also meine Fahrerausstattung angeht, da gibt es grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich verpacke mich selbst mit so einer Art, wie kann man das nennen, zweiten Regenhaut. Es gibt zum Beispiel so komplette Einteiler-Regenkombis, die fangen schon bei ein paar Euros an, das sind so ganz billige Dinger, die kann ich meistens danach wegschmeißen, wenn man die einmal anhatte und wieder zusammenknüllt und dann wieder auseinander, sind die meistens kaputt. Beim Ein- und Aussteigen reißen die manchmal schon. Wie so ein Müllsack eigentlich, der so ein bisschen die Körperform hat. Hat den Vorteil, erstens, dass sie voll billig sind und dass, wenn sie noch original eingepackt sind, meistens sehr, sehr klein sind. Die sind dann oft so groß wie so ein Comicheft oder so. So schön zusammen, das kriegt man halt auch nie wieder so hin. Das bietet sich vor allem dann an, wenn ich eigentlich nicht mit Regen rechne. Nehmen wir mal an, ich mache so eine Balkantour im Sommer. Da regnet es wirklich selten. Und dann bin ich einfach darauf vorbereitet, wenn dann doch mal irgendwas ist, kann den Streifen und kann den dann vielleicht auch nochmal zusammenknüllen und in den Koffer packen, stopfen oder so. Aber nach der Tour spätestens, da muss ich den dann entsorgen, weil der kaputt ist oder was weiß ich. Wahrscheinlich auch nicht mehr dicht oder so, keine Ahnung. Natürlich hat das Ganze mit Atmungsaktivität und so überhaupt gar nichts zu tun und mit Ökologie auch nicht wirklich. Denn wenn ich das so ein bisschen so als Einmalanzug betrachte, tja, das ist natürlich auch eine riesen Materialverschwendung irgendwie. Also finde ich nicht optimal. Könnte man sich mal, manchmal gibt es die so richtig billig an der Kasse bei so großen Motorradzubehörläden. Da kann man sich sowas mal mitnehmen und einfach so in Tankrucksack packen oder so für den oberen Notfall oder sowas. Aber grundsätzlich bin ich da nicht so für. Es gibt aber auch viel stabilere Überzieher. Man nennt das übrigens sogenannte Onlays, das heißt also Außenhaut. Und da gibt es tatsächlich so richtige Regenhosen und Regenjacken. Die sind meistens ein bisschen weiter geschnitten, sodass man sie wirklich über die Klamotten drüber kriegt. Da gibt's dann auch so Spezifikationen, zum Beispiel gibt es so Regenhosen, die kannst du an der Seite komplett aufmachen, so wie diese Trainingshosen in den 90ern. Hat den Vorteil, dass man die Schuhe nicht ausziehen muss zum Beispiel. Denn das führt mich eigentlich gleich zum größten Kritikpunkt eigentlich an diesen Onlay-Regenklamotten. Oftmals muss man sich erstmal komplett umziehen, so. Also man muss auf jeden Fall die Schuhe ausziehen. Ja, wobei bei Inlay ist das natürlich noch krasser. Das war jetzt eigentlich eine vorschnelle Kritik, ne? Nee, eigentlich ist es ein Vorteil, dass ich es drüber ziehen kann, wenn ich so drüber nachdenke. Zu Inlays kommen wir ja gleich. Ja, okay, ich fange nochmal an. Natürlich ist der große Vorteil. Oh Mann. Natürlich ist der große Vorteil von solchen Onlay-Klamotten, dass ich die eben einfach rüberziehen kann, das stimmt natürlich. Also meine Regenhose, die ich zum Beispiel habe, zu der ich gerade wieder übergehe, also zu meinem persönlichen Setup komme ich gleich, ist, dass man die wirklich mit Schuhen anziehen kann. Das ist zwar insofern ein bisschen doof, dass die innen drin dann auch immer aussieht wie Sau, wenn man mit den Schuhen halt durchgeht, aber es beugt halt vor, dass ich irgendwie an der Tankstelle oder sonst wo oder am besten im Regen meine Schuhe ausziehen muss, was mal richtig nervt, ne? Ja, Nachteil ist für mich erstmal grundsätzlich, die nehmen, finde ich, eine ganze Menge Platz weg, die Dinger, diese Anzüge. Und die sind halt wirklich, wie gesagt, null atmungsaktiv. Ich bin in Norwegen damals relativ viel damit gefahren, weil es einfach viel geregnet hat. Und ja, da ist halt schon ein komisches Klima drin irgendwie, ne? Das heißt, gerade wenn man schwitzt oder so, wenn man dann ein bisschen anstrengendere Strecken fährt, sei es abseits der Straße oder sei es einfach aus anderen Gründen, dann, ja, wo soll der Schweiß hin? Das bleibt halt alles da drin. Das ist wie so ein Gewächshaus, ne? Wie so ein Treibhaus. Und alles andere als cool, ehrlich gesagt. Das ist halt der Nachteil, ja. Der Vorteil habe ich ja eben schon gesagt, den ich erst fälschlicherweise als Nachteil dargestellt habe. Eigentlich ist es ein Vorteil. Ich kann es einfach rüberziehen. Wie gesagt, das ist normalerweise ein bisschen größer als die normale Kleidung. Und manche Jacken sind auch so zum Reinschlüpfen und so, damit der Reißverschluss, der ja immer eine Schwachstelle eigentlich ist, damit der so quasi kleiner wird. Meine Regenjacke, die ich benutze, das ist so ein, die nennt sich, ich glaube, die heißt Storm Chaser. Ich glaube, die ist von Polo, ich weiß nicht genau. Die, ich guck mal, ob ich die finde. Im Internet setze ich hier mal einen Link unten rein. Weil ich die echt gut finde, wenn man sich für Onlay entscheidet. Denn die hat auch noch einen eingebauten Sturmkragen, das finde ich ganz gut. Mega Schwachstelle. Ansonsten, meistens bei Inlays, da komme ich gleich zu, ist auch eine mega Schwachstelle, dass das, Wasser quasi vom Helm runterläuft und tropft und dann in den Kragen rein. Das passiert relativ häufig, gerade wenn es richtig viel regnet. Genau, und dann auch noch hat die zum Beispiel auch so eine Art Sturmhaube eingebaut. Dann sorgt erstens für einen nahtlosen Übergang, so dass auch immer der Sturmkragen immer schön anliegt am Nacken und Hals. Und so verrutscht dann eben auch nichts und irgendwie gibt's ein molliges, warmes Gefühl, wenn alles so zusammenpasst, finde ich. Also die finde ich echt ganz gut. Die ist preislich ungefähr, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr bei 50 Euro angesiedelt. Kriegt man manchmal auch gebraucht. Ist halt echt wie so eine Regenjacke, ne? Hose habe ich eine, die ist gar nicht aus dem Motorradbereich, die ist so aus dem Outdoor-Bereich, aber es ist letzten Endes das Gleiche. Ich fand sie gut, weil sie so ein bisschen Schlag hat. Sieht nicht nur lustig aus, sieht nicht aus, als würdet ihr bei ABBA mitspielen, sondern hat auch noch den Vorteil, dass ich da mit den Schuhen eben sehr gut unten in die Hosenbeine reinkomme, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen. Und die ist, glaube ich, auch ungefähr, also ich glaube, ich habe die Regenkleidung, da habe ich so ungefähr 100 Euro für bezahlt. Hat sich auf jeden Fall schon mehrfach rentiert, denn ich habe nicht diesen ganzen Müll bei diesen, wie bei diesen Billiganzügen. Und sie hält offensichtlich richtig, richtig viel aus, denn die hat echt schon viel mitgemacht bei mir. Die hatte ich, wie gesagt, auf der Norwegen-Tour an und da hat es halt mega viel geregnet. Und für mich der große Vorteil ist, wenn ich die komplett zuziehe, du kannst dann auch noch bei den Ärmeln dann so Klettbänder zuziehen, damit es eng, alles eng ist und nicht so flattert, denn ich persönlich hasse ja nichts mehr als flatternde Motorradkleidung, finde ich fürchterlich scheiße. Also, wenn da mal irgendwie so ein Zipper oder so ein Bändchen oder so ein Reißverschluss rumtüdelt da im Wind, das finde ich nicht schlimm, das ist alles cool. Aber wenn die Ärmel so rumflattern und so, das ist doch völlig nervig und zackt einfach nur. Da, wie gesagt, habe ich den Vorteil gehabt, dass ich das einfach so anziehen konnte. Bei meiner aktuellen Rallye-Jacke ist das zum Beispiel auch so, dass man es machen kann, aber bei der anderen ist es. Und das ist natürlich bei diesen Billiganzügen, die auch meistens so One-Size-Fits-All sind, ist das natürlich nochmal viel, viel extremer. Deswegen gehen die wahrscheinlich auch so relativ schnell kaputt, weil die immer so rumflattern oder so. Das ist da halt nicht, da kann man das schön anziehen alles, also festziehen, im Sinne von festziehen, anziehen kann man das auch. Und wenn man das macht und die Jacke ist auch ein bisschen länger und geht dann auf jeden Fall schön über die Hose rüber noch ein Stück, dann seid ihr im Prinzip wie in so einem Kokon richtig schön eingeschlossen und könnt euch ja ein bisschen entspannen und müsst euch eigentlich um Regen nicht mehr so viel Sorgen machen. Sag ich jetzt mal so. Aber dazu kommen wir auch noch im zweiten großen Teil, wenn es um darum geht, was macht Regen eigentlich mit uns auf dem Motorrad und auf längeren Touren. Ja, das sind die Vorteile vom Onlay, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen in die Richtung gehe. Ich bin jetzt aber ein paar Jahre lang tatsächlich Inlay gefahren. Inlay ist das Gegenstück, sagt ja auch der Name, besteht meistens aus so In-Jacken oder In-Hosen, die man passgenau, im besten Fall passgenau für seine Jacke und seine Hose hat und so einhängt, einknöpft oder einzippt. Und meistens ist es so, dass die dann auch nach außen hin Plastik haben, also wasserundurchlässiges Material und innen auch gerne mal nochmal extra gefüttert sind. Was ich übrigens für einen großen Vorteil von Inlays halte, denn es wird schnell kalt. Also wenn's regnet und meistens kommt noch Wind dazu und ich weiß nicht was, meistens sinkt die Temperatur auch nochmal krass ab in dem Moment. Da kann es schon mal richtig kalt werden. Da freut man sich, wenn man dann zusätzlich zu vielleicht einem Pullover oder so, den man hat, auch noch dieses wärmende Inlay hat. Zum Beispiel das, was ich habe in meinem Rallye-Anzug, das hat innen so eine Art, so schönen, flauschigen, ja, so wie Vlies so ein bisschen. So ein bisschen samtig, fließig. Ist sehr, sehr angenehm, sehr nice. Hat aber natürlich einen großen Nachteil, das ganze Inlay-Zeug. Sogar zwei große Nachteile, würde ich sagen. Der Vorteil ist erstmal ganz klar, hat in der Regel weniger Packmaß, das Ganze. Passt halt sehr, sehr genau da rein. Und ich habe nicht diesen Gummipräservativ oder wie man sagen will, oder Überzug über meinem ganzen anderen Setup drüber. Und da flattert auch dann definitiv gar nichts rum oder so. Denn ich habe ja weiterhin meinen normalen Anzug an, der im besten Fall auch wie angegossen passt. Aber Nachteile sind definitiv einmal, dass ich mich dafür quasi entkleiden muss, um das Ding reinzuziehen. Und das kann schon mal richtig nervig sein. Das kostet mich nicht nur mindestens 10 Minuten irgendwo, sondern, also 10 Minuten, ich muss ja erstmal raussuchen aus meinem Motorrad und so, sondern führt auch noch dazu, dass ich Jacke ausziehen muss, Hose ausziehen muss, entsprechend auch Stiefel ausziehen muss, also quasi komplett umkleiden und das in der Regel an unangenehmen Orten mit unangenehmem Wetter. Wenn ich schlau bin, sehe ich das ja morgen, oder Glück habe, dann sehe ich das ja morgens schon, während ich das Zelt zusammenpacke. Dann weiß ich, okay, heute ist ein Tag, da fahre ich mal lieber mit Inlay, mit Regeninlay. Aber oft überrascht ein Regen ja auch. Und dann, ja, im besten Fall habe ich dann noch irgendwo was zum Unterstellen. Im schlimmsten Fall muss ich einfach ranfahren und zusehen. Manchmal denkt man dann auch eben, jetzt ist auch egal. Jetzt bin ich ja schon halbwegs durch und wenn ich unterm Inlay nass bin, dann bringt mir das ja auch nichts mehr. Hatte ich im letzten Jahr, da sind wir über so einen Bergpass gefahren in Slowenien und da kam so auf dem Kamm oben so ein krasser Regen auf einmal und da war halt nichts zum Unterstellen, gar nichts. Und das führt einfach dazu, dass man sich sagt, okay, wenn ich jetzt anhalte, meinen Inlay raushole, mich ausziehe, Inlay anziehe und Anzug wieder drüber ziehe, da bin ich sowieso in dem Moment, bis dahin bin ich sowieso so durch, da kann ich jetzt auch einfach Augen zumachen, also nicht im wahrsten Sinne, und also Scheuklappen auf, sagen wir es mal eher so, und einfach die Sache durchziehen. Ja, großer Nachteil von Inlay, wenn ihr mich fragt. Der andere Nachteil ist natürlich, wenn ich die Regenschicht, also die wasserdichte Schicht innen habe, unterm Anzug, führt das natürlich logischerweise dazu, dass mein Außenanzug komplett durchnässt. Der saugt sich voll. Und das führt wiederum dazu, dass der schwerer wird, dass der sicherlich an sich auch schon kalt wird und dass ich unter Umständen den bis zum nächsten Tag gar nicht mehr richtig trocken kriege. Also ich habe das mit dem Rallye erlebt, wenn schönes Wetter war danach wieder, durch den Fahrtwind und Sonne und so, ist der relativ schnell wieder trocken geworden. Aber ich habe es auch schon erlebt, beispielsweise der angesprochene Trip da durch Slowenien letztes Jahr, dass wir dann abends, weil es so krass geregnet hat, haben wir auch uns entschlossen, keine Zelte aufzubauen, sondern wirklich irgendwo ein günstiges Zimmer zu suchen. Und das war dann auch wirklich ein richtig günstiges Zimmer, so jugendherbergsmäßig, einfach mit so vier billigen Hochbetten. Und dann ohne Schränke wirklich und so und ohne große Möglichkeiten, Sachen aufzuhängen. Und dann lagen und hingen überall Sachen, wo man sie irgendwie aufhängen könnte, zum Beispiel an einer Gardinenstange oder so. Und es war eine irre hohe Luftfeuchtigkeit im Raum durch die ganzen nassen Sachen, aber ja draußen auch. Und es gab überhaupt keine Möglichkeit, die irgendwie richtig trocken zu kriegen. Vor allem Socken und so nicht. Und das war halt schon richtig scheiße. Muss man sagen. Das war richtiger Mist. Ja. Und das sehe ich als einen großen Nachteil bei Inlay. Ja. Schicker ist es auf jeden Fall und fühlt sich auch passender an. Aber ein guter Außenanzug ist auch okay. Ja. Das muss man auch abwägen. Ich bin, wie gesagt, gestartet mit der Onlay-Variante und bin jetzt wieder, bin dann Übergang zu Inlay und bin jetzt wieder bei Onlay gelandet. Es ist ein Hin und Her. Aber es kommt mir im Moment auch besser entgegen. Ich habe zum Beispiel, ich fahre ja lieber mit so kurzen sommerlichen Handschuhen und da ziehe ich dann auch lieber so eine Art Onlay-Handschuh drüber. Auch bei den Stiefeln, da bin ich gerade echt am Überlegen, ob ich mein Setup wieder ändere. Ich habe nämlich jetzt immer wasserfeste Stiefel gehabt. Das hatte seine Vorteile auf jeden Fall. Da musste man halt gar nichts ändern und so. Da konnte man auch durch Bäche durchfahren und so, ohne dass man nasse Füße bekam und sowas. Aber natürlich können da die Füße nicht wirklich drin atmen, was wiederum echt krass ist, wenn du 7-8 Stunden auf dem Bock bist und auch schwitzt und alles. Und so fühlen sich die Füße halt abends dann auch an, ne? Und da überlege ich jetzt auch wieder lieber was Atmungsaktives zu nehmen. Und dann zum Beispiel, entweder man arbeitet damit so Überzieher, mit so Gamaschen und so, finde ich jetzt nicht so geil. Denn was ich jetzt ausprobieren möchte, wenn ich mir neue Schuhe holen sollte, dann sind das so wasserfeste Socken, die es jetzt gibt, die angeblich sogar atmungsaktiv sind. Also so semipermeabel. Das heißt also, sie lassen nur zu einer Seite von innen nach außen Wasser durch, also sprich Schweiß, und andersrum eben nicht. Genau so funktioniert ja auch Gore-Tex. Und das ist jetzt so der dritte Bereich, wenn es um Kleidung geht. Der von vielen sehr hochgelobte, die hochgelobte Möglichkeit, Onlay und Inlay, deren positiven Eigenschaften zu vereinen, ohne die Nachteile zu haben. Solche zum Kleidung, also zum Beispiel Jacken, die Gore-Tex haben. Übrigens ist Gore-Tex eine Eigenmarke. Es gibt diese Technologie inzwischen auch von anderen Herstellern. Das ist aber so der Klassiker. Deswegen nehmen wir den jetzt mal. Soll so funktionieren, dass der eben nach alles von innen nach außen abgibt, aber nichts von außen nach innen reinlässt, also kein Wasser. Wenn das so klappt, dann ist natürlich das super geil und absolut ideal. Es fängt an zu regnen, du fährst mit deiner Gruppe an die Tankstelle, damit sie alle umziehen können, bleibst einfach auf deinem Bock sitzen und guckst denen gemütlich zu und dann geht's weiter. Weil du es nicht nötig hast. Du fährst nämlich immer mit demselben Anzug. Hast nicht diese Packmaß-Problematik, hast nicht diese Außenhülle wird durchdrängt-Problematik und hast nicht diese Treibhauseffekt-Problematik. Hört sich genial an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen so richtig ausprobieren können. Richtig gute Gore-Tex-Anzüge sind auch schweineteuer. Also Stadler macht sowas zum Beispiel. Und da ist man mit Hose und Jacke halt schnell bei 1.500 bis 2.000 Euro. Jetzt unübertrieben. Touratec macht so einen Anzug mit Stadler zusammen. Aber auch Klim macht sowas. Alle möglichen machen sowas. Es gibt auch günstigere Gore-Tex, habe ich gesehen. Naja, wobei, das sind, glaube ich, keine Original-Gore-Tex dann, aber Revit zum Beispiel hat ja sowas. Die liegen ein bisschen drunter, aber teuer sind die natürlich alle. Das wäre es ja auch wert, wenn es so funktioniert. Bloß, ich würde es gerne irgendwie mal testen vorher. Es gibt nämlich auch Stimmen, die sagen, nee, das funktioniert nicht. Das ist alles schöne Theorie und so. Im Labor und so, das funktioniert. Aber wenn es richtig ballert, wenn es richtig von oben richtig Wasser gibt, dann sind die auch durch und so. Und wenn das so wäre, dann gebe ich doch keine 2.000 Euro für so einen Anzug aus. Ja, schwierige Frage. Irgendwann, so wie ich mich kenne, werde ich mir trotzdem einen holen und euch dann natürlich berichten, ja, wie es bei mir ist. Aber ja, das sind im Prinzip diese drei Möglichkeiten, die es gibt. Onlay, Inlay und atmungsaktive, wasserfeste Membran à la Gore-Tex. Genau, das ist es erstmal jetzt zum Thema Kleidung. Aber ich würde ganz gerne in diesem Teil vom Tagebuch auch noch, es wird wahrscheinlich einen zweiten geben, das will ich jetzt schon mal sagen, weil ich merke schon, das zieht sich ja alles, sind jetzt schon bei 21 Minuten und ich bin gerade mal mit der Kleidung fertig. Aber was ich ganz gerne noch besprechen möchte in diesem ersten Tagebuch-Eintrag zum Thema Regen, ist Motorrad. Das geht vielleicht auch ein bisschen schneller, aber ich würde ganz gerne ein paar Erfahrungen mit euch teilen noch. Und zwar legen wir mal los beim Allerwichtigsten, nämlich Reifen. Reifen als direkte Verbindung von Fahrbahn und euch und eurem Bike sind natürlich extremst relevant. Denn die größte Gefahr ist ja immer bei Regen, dass ich Traktion verliere, also Grip, Haftung. Und da spielt natürlich die Gummimischung und das Profil eine riesige Rolle. Es gibt Reifen, die sind sehr, sehr gut bei Regen. Das sind meistens reine Straßenreifen. Die bieten viel, viel mehr Traktion als Stollenreifen und haben oftmals eine Mischung, die bei Regen sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, es gibt keine schlechten Reifen mehr. Heutzutage, doch, die gibt es insbesondere für Regen. Also ich weiß zum Beispiel von der Original-Harley-Bereifung von mehreren ersten Händen, dass die mega scheiße bei Regen sind, mega glitchy. Und ich kann euch auch sagen, aus meiner Erfahrung, dass die meisten Stollenreifen nicht so gut gehen bei Regen auf der Straße. Welcher Reifen relativ gut geht, ist der Heidenau, das weiß ich. Mit dem bin ich auch durch Norwegen gefahren und ich finde, der TKC macht eine ganz ordentliche Figur. Bin ich auch schon viele Regenkilometer inzwischen mitgefahren. Das war für mich auch okay, aber man fährt eben auch anders. Und man sollte, um das Thema Reifen damit auch schnell wieder abzuschließen, man sollte, finde ich, nicht danach gehen, beim Kauf danach gehen, wie gut die bei Regen sind, aber man sollte sich bewusst sein darüber, wie gut sie bei Regen sind. Und das kann man auch mal vorsichtig antesten, indem man dann mal schaut, wo ist der Grenzbereich, ganz vorsichtig, dort, wo kein Verkehr ist, wo ich mich und andere nicht gefährde. Und einfach mal, wenn es nass ist, mal ein paar Bremstests mache, so wirklich erstmal Schrittgeschwindigkeit, voll reinlatschen, wann greift das ABS, mal ohne ABS, einfach mal gucken, wie verhält sich der Reifen und dann auch in der Kurve ganz, ganz vorsichtig reintasten, so gucken, wann fängt er an zu schmieren, wann fängt er an zu glitschen und zwar wirklich so, dass ich dann nicht gleich auf der Fresse liege, wenn ich den Grenzbereich mal überschreiten sollte. Genau, so viel zu Reifen, da kann man mehr eigentlich gar nicht zu sagen. Ich würde meine Reifenwahl nicht davon abhängig machen, wie gut die bei Regen sind, aber es ist ein Aspekt, der wichtig ist, den man im Kopf haben sollte, wenn es regnet oder überhaupt. Anders ist es, also wo ich viel mehr Wert drauf legen würde, ist neben so Sachen wie Heizgriffe als Zusatz, finde ich sinnvoll auf jeden Fall, ist die Fahrweise. Und das im Zusammenhang mit Assistenzsystemen. Also fangen wir mal mit Assistenzsystemen an. Die sind bei Regen nämlich mal echt richtig geil. Viele finde ich ja, ihr kennt mich ja inzwischen, eher so nice to have. Beispielsweise, es gibt ja bei den neuen Modellen, wo wo es intelligente, computergesteuerte Fahrmodi gibt. Da gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel in so Rain-Modus zu schalten, wo ja alle Assistenzsysteme, ABS, ASC, also Anti-Schlupf, Anti-Blockier-System miteinander verknüpft sind und sogar noch mit der Motorleistung in Verbindung stehen. Das heißt, der Motor ruft weniger Leistung ab. Da wird dann zum Beispiel tatsächlich also da wird weniger Leistung erzeugt im Motor. Im Prinzip laufen die Zylinder dann sogar anders. Und das ist alles so aufeinander abgestimmt, dass ich, selbst wenn ich am Gas reiße, da nicht so viel gleich sondern dass quasi die Drehmomentweitergabe ans Hinterrad viel, viel gemächlicher läuft, so dass ich hinten nicht sofort wegrutsche. Das haben inzwischen ganz viele Motorräder, so einen Rain-Modus. Und das Fahrwerk wird übrigens auch noch drauf abgestimmt, im besten Fall. Also viel auf Fehler verzeihen, da sag ich mal und so. Und das ist schon sehr, sehr sinnig im Regen, auf jeden Fall. Selbst wenn ich jetzt nicht so ein Fan von so einer Übertechnologie bin bei sowas, ist das schon eine echt coole Sache bei Regen. Ansonsten kann ich viel davon auch selber machen. Und das haben ja nun auch viele Leute über Jahrzehnte selber gemacht. Beispielsweise, indem ich erstmal ich sag euch mal einfach, was ich mache. Und damit eigentlich viele tausend Kilometer gut gefahren bin. Die Grundregel ist natürlich, so trivial es klingt, eine ruhige rechte Hand am Gas ist erstmal mega wichtig. Also sämtliche Beschleunigung und so, schön sachte, progressiv. Das ist erstmal ziemlich wichtig. Und ich fahre eigentlich immer einen Gang höher als sonst. Also ich fahre nicht wie auf rohen Eiern, das sollte man auch nicht machen. Dann neigt man nämlich zu Verkrampfung, zu einer Überreaktion, wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und fährt auch meistens total stökelig durch Kurven und so, was der Sache überhaupt nicht dienlich ist. Weil dann fahre ich meistens eine scheiß Linie und muss oft am Ende schnell die Kurve noch zumachen, was wiederum dazu führt, dass ich Traktion verliere und auf der Klappe liege. Deswegen im Prinzip fahren wie sonst, aber ein paar Stufen runterschalten sozusagen. Gänge natürlich hochschalten, habe ich gerade gesagt. Alles ein bisschen sachte angehen ist ganz wichtig und das zählt insbesondere auch fürs Bremsen, auch wenn ich ABS habe. ABS ist eine richtig geile Sache im Regen, aber verlasst euch nicht drauf, versucht das ABS immer so ein bisschen mitzusimulieren und vor allen Dingen reißt die Bremse nicht rein, versucht noch viel mehr zu antizipieren, versucht noch viel vorausschauender zu fahren. Das heißt, man sollte ja sowieso immer besonders defensiv als Motorradfahrer fahren, insbesondere wenn viele andere Verkehrsteilnehmer noch involviert sind. Ich finde, bei Regen ist es noch viel wichtiger, denn moderne Motorräder, sportliche Motorräder, whatever, die haben inzwischen ja geile Bremsen und so, fast alle, die beißen gut und so, da kann ich auch auf der Autobahn mal wirklich richtig gut verzögern. Bei Regen geht das halt nicht, sonst liege ich ganz schnell und lieber noch mehr Abstand halten und so und sich das sagen, das meines Erachtens ist viel, viel wichtiger als ein richtig guter Regenreifen oder richtig gute Assistenzsysteme. Vorausschauend fahren, smoothie am Gas, smoothie an der Bremse und vor allem mit allem immer rechnen. Also wach sein hier oben. Und das ist natürlich im Prinzip eine perfekte Überleitung zum zweiten Teil von diesem Tagebuch, wo es dann um mentale Stärke, um Psychologie, also um psychische Belastung bei solchen Regenfahrten geht. Aber da machen wir einen neuen Eintrag von. Hier, ich habe ja gesagt, ich will das immer so bei einer halben Stunde halten mit den Tagebucheinträgen. Hier machen wir mal eben Cut. Ich hoffe, ihr konntet bei den ein oder anderen Sachen tatsächlich vielleicht nicken und sagen, Erfahrung habe ich auch gemacht oder so. Aber vielleicht habt ihr da auch mal ganz andere Erfahrungen gemacht oder habt noch ein paar Tipps. Gerne direkt an mich, an howie@bersontour.de oder irgendwie in die Kommentare oder so. Das erstmal zum ersten Teil von Regen. Schön, dass ihr dabei seid, wart und seid. Und vielen Dank für euren Support bei Patreon. Wir hören uns sauber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Whatever. Schönen Tag euch.